Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bitte schlagt mit mir auf den Galaterbrief in Kapitel 5. Wir machen weiter in der Galaterreihe und heute geht es um die Verse 13 bis 15. Galater 5, Verse 13 bis 15. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Das ist das Wort Gottes. Ich verkündige das Wort Gottes heute unter dem Titel Zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Und ich habe drei Gliederungspunkte. Erstens die Berufung. Vers 13a, also der erste Teil von Vers 13. Zweitens die falsche Anwendung, Vers 13b, also der Mittelteil von Vers 13 und Vers 15. Und drittens die richtige Anwendung, Vers 13c, also der letzte Teil von Vers 13 und Vers 14. Für diejenigen, die Notizen machen, wiederhole ich gerade nochmal. Der Titel ist Zur Freiheit berufen. Erstens die Berufung, Vers 13a, zweitens die falsche Anwendung, Vers 13b und Vers 15 und drittens die richtige Anwendung, Vers 13c und 14. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, die Berufung, Vers 13a. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Das ist, was der Apostel schreibt. Und es gibt hier nochmal eine gute Zusammenfassung von dem, worum es eigentlich in dem ganzen Galaterbrief geht, nämlich die Freiheit in Christus durch Rechtfertigung aus Glauben allein. Ja, also das biblische Evangelium, das Paulus in dem gesamten Brief so schön und so reichhaltig aufzeigt, ist ja die Lehre davon, dass es einen heiligen Gott gibt und dass die Menschen seit dem Sündenfall von ihm abgefallen sind und seitdem in Schuld vor ihm stehen, wie ich das eben vor der Gesetzeslesung auch schon erwähnt habe und während dem Gebet danach. Also dass es eine echte Schuld vor dem echten, heiligen Gott gibt. Aber dass dieser Gott ein gerechter und ein gnädiger Gott ist und deswegen in Jesus Christus selber Mensch wurde, um an einem Kreuz zu sterben und an diesem Kreuz die Schuld und Sünde seines Volkes, aller, die ihr Vertrauen auf ihn setzen würden, zu tragen. Ja? Also dass Gott die Schuld seines Volkes auf seinen eigenen Sohn gelegt hat und ihn bestraft hat an ihrer Stelle. Und dass somit alle Schuld getilgt ist. Und dies gilt für jeden, der mit aufrichtigem Herzen sagt, was damals am Kreuz geschehen ist, am Kreuz von Golgatha mit Jesus Christus, das soll für mich gelten. Wer das glaubt, ist ein Kind Gottes und dem wird die Schuld vergeben. Zum einen wird unsere Schuld nämlich auf Christus gelegt, stellvertretend bestraft. Das ist die eine Zurechnung. Es gibt aber noch eine zweite Zurechnung, nämlich Jesus selbst war ohne Sünde und seine Gerechtigkeit, sein gerechter Wandel wird uns dann zugerechnet, als hätten wir so gelebt wie Christus. Und wer das glaubt, das sagt die Bibel, der lebt in Freiheit. Der lebt in Freiheit von der Verdammnis, die sonst über jedem Menschen steht, weil er Gottes Maßstab nicht gerecht wird. Und er lebt auch in Freiheit davon, sich selber erlösen zu müssen. Was wir als Sünder nicht können, aber wonach wir streben, weil wir wissen, dass etwas mit uns nicht stimmt, strebt jeder Mensch dazu, sich selbst gerecht zu machen vor Gott. Viele würden sind sich dessen so konkret nicht bewusst. Viele würden das auch nicht so sagen. Ich glaube, in unserem Kulturkreis würde man jetzt eher von Lebenssinn oder vielleicht von Selbstwert sprechen. Aber eigentlich geht es darum, sich vor dem heiligen Gott angenehm zu machen oder vor sich selbst. Und da sagt die Bibel, das geht nicht. Wir können nur zu Gott kommen über und durch seinen Sohn Jesus Christus. Theologen haben das genannt, es ist Rechtfertigung, also der Mensch wird gerecht vor Gott, es ist Recht vor Gott, aus Glauben allein. Also der Glaube als Mittel, um auf dieses Heilswerk Christi zuzugreifen, aus Glauben allein. Ja. Und das bedeutet dann eben, dass man nicht mehr in der Knechtschaft der Werkegerechtigkeit lebt, sondern in Freiheit. Und Paulus sagt, Brüder, ihr seid zur Freiheit, zu genau dieser Freiheit seid ihr berufen. Und ihr seid berufen von Gott, nicht von euch selbst. Es ist ein Ruf Gottes, der an die Gläubigen geht. Also es ist etwas, was außerhalb von uns besteht und zu uns kommt. Durch sein Wort und durch seinen Geist. Es ist nicht etwas, das wir selber kreiert hätten oder kreieren könnten, sondern es ist von Gott und es kommt an Gott. Paulus sagt zu Beginn seines Briefes, wenn er von diesem Evangelium spricht, dort sagt er ab Vers 11 im Kapitel 1, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium, das, was ich eben gerade erklärt habe, nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ja? Und so ist es für jeden Menschen, der wahrhaft gläubig ist an diesen Christus. Wir haben es nicht aus uns selbst, sondern wir haben irgendwo, irgendwie in einer Gemeinde oder es gibt einen kumulativen Effekt, wo wir Gottes Wort hier und dort gehört haben, dass Gottes Geist Gottes Wort gebraucht, um uns zu rufen zum Glauben an Gott. Zu dieser Freiheit. Und das ist es, was der Apostel in dem ersten Vers hier gleich zu Beginn sagt. Ihr seid berufen zu dieser Freiheit. Die Gefahr in Galatien war ja eben, dass Irrlehrer in der Gemeinde waren und den Galatern diese Freiheit nehmen wollten, indem sie gesagt haben, Christus plus das Halten der Gebote wird euch erretten. Das ist falsch. Paulus sagt, Brüder, noch einmal, ihr seid zur Freiheit berufen. Das war auch schon der erste Punkt, die Berufung, eine Art auch Zusammenfassung der vorangegangenen Predigten, in denen es auch immer wieder sehr stark um dieses Freiheitsmotiv ging. Kommen nun zu dem zweiten Punkt. Es gibt eine falsche Anwendung von dieser Freiheit. Ja, man kann diese Freiheit besitzen, aber man kann die falschen Schlüsse daraus ziehen. Theologisch, aber auch praktisch im Leben. Wir lesen weiter in Vers 13. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Erstmal eine Begriffsklärung. Hier ist das Wort Vorwand wird hier gebraucht. Was ist ein Vorwand? Wenn ich etwas mit einem Vorwand tue, dann habe ich eigentlich eine Täuschungsabsicht. Also ich täusche etwas vor, das ist mein Vorwand, aber eigentlich will ich etwas anderes. Das ist also eine Form der Unehrlichkeit oder des Verheimlichens oder auch der Lüge. Ich habe einen Vorwand und ich sage, mir geht es darum, aber eigentlich geht es mir um was anderes. Und ich benutze diesen Vorwand, weil ich denke, wenn ich das so verkaufe, wenn ich das so verpacke vor anderen oder vor mir selbst, dann kriege ich das, was ich eigentlich will, was ich nicht so zugeben kann vor den anderen oder vor mir selbst. Also ein Vorwand. Und Paulus sagt, hier wird eben ein Vorwand genommen, oder es ist die Gefahr, dass Christen einen Vorwand nehmen für ihr Fleisch. Das ist schon gleich der nächste Begriff, Fleisch. Das Wort Fleisch meint häufig in der Bibel die sündige Haltung des Menschen. Also es meint nicht den Körper an dieser Stelle. Manchmal meint es das, aber in diesem Zusammenhang nicht. Ja, es hatte in der Vergangenheit in dem Christentum auch zu Problemen geführt, dass man dann dachte, der Körper an sich sei böse oder schlecht und alles, was irgendwie so nicht materiell wäre, sei gut. Das ist von dem Platon, dem griechischen Philosoph, in die Kirche reingekommen. Das ist nicht das Bild der Bibel. Der Mensch ist als körperliches Wesen geschaffen und der Körper ist an sich in seiner Geschaffenheit als körperlich, als physisches Wesen nicht schlecht an sich. Das Problem ist, dass wir seit der Sünde, seit dem Sündenfall eben sündhaft sind. Das ist das Problem und diese fleischliche Haltung haben. Also der Begriff Fleisch meint nicht den Körper an sich, sondern die sündige Haltung des Menschen. Das heißt, ich nehme also einen Vorwand, eben diese Freiheit, um eigentlich meiner sündigen Neigung nachzugehen. Also ich sage, ja, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, Christus hat mich erlöst, mir sind alle Sünden vergeben und deswegen mache ich das, was ich möchte, weil es gibt ja keine Verdammnis mehr für mich. Eine mildere Form davon wäre, dass man einfach die Sünde nicht mehr so ernst nimmt, dass man schon sagt, es ist nicht in Ordnung, aber es ist auch nicht so schlimm, weil mir ist ja vergeben. Das wäre so die Freiheit, für einen Vorwand für das Fleisch zu nehmen. Dietrich Bonhoeffer hat diesen Begriff geprägt der billigen Gnade und das in Kontrast gesetzt zur teuren Gnade. Also die Gnade ist frei, jeder, der glaubt, empfängt sie, aber sie ist nicht umsonst, weil Christus sein Leben dafür gegeben hat. Und wenn wir eben die Gnade für uns in Anspruch nehmen, aber mutwillig sündigen und die Gnade und die Freiheit als Vorwand für das Fleisch nehmen, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir eine niedrige Sicht von Gnade haben, dass es eine billige Gnade ist, die uns nicht viel wert ist. Wir hatten im letzten Sonntag auch in der Unterweisung nach dem Gottesdienst aus Titus 2 gehört, Verse 11 bis 14, wo es heißt, dass Christus sich gegeben hat, um uns zu reinigen von aller Gottlosigkeit und dass die Gnade uns in Zucht nimmt. Also wo die Bibel an vielen Stellen deutlich macht, dass die Begnadigung nicht dazu führen soll, dass man eine Art Freifahrtschein, eine Art Lizenz zum Sündigen dann ausgestellt bekommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, es ist häufig der Vorwurf an evangelische Christen, wenn man das lehrt, dass Gnade alleine rettet, dass man dann eben, dass man die Leute dazu verführt, zu tun, was sie wollen und sie nicht quasi in Schranken halten kann. Und die Bibel macht deutlich, dass das nicht die biblische Lehre ist, sondern dass die Begnadigung, die Gnade zu einem gottgefälligen Leben führen sollte, was wir hier auch gleich noch sehen werden im Verlauf der Predigt. Aber wir müssen auch zugeben, dass die Bibel auch weiß, dass die Lehre der Rettung aus Gnade allein durchaus dazu missbraucht werden kann, um ein Leben in Sünde zu leben. Sonst würde der Paulus das sicher nicht sagen. Es ist also möglich, die Freiheit, die Gnade als Vorwand für das Fleisch zu nehmen. Es ist nicht richtig und die Bibel lehrt das auch nicht, aber es ist möglich, das zu tun. Und das ist ein Problem und das sollten wir eben nicht tun. Ich möchte noch dazu sagen, anschließend auch in Titus 2, Jesus ist ja für unsere Sünden gestorben. Und jetzt mal allein von der Logik her, warum sollte dieses Opfer, dass er für unsere Sünden stirbt, warum sollte das in uns dazu führen, dass wir denken, dass ich dann weiter in der Sünde lebe, die diesen Opfertod erst notwendig gemacht hat? Ja? Also Christus hat sich nicht gegeben, damit ich weiter in der gleichen Sünde lebe, für die er sein Leben gegeben hat. Ja? Okay. Wir kommen zu Vers 15. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Paulus macht hier deutlich, dass die Freiheit in Christus zum Vorwand für das Fleisch zu nehmen, das kann dazu führen, dass man in der Gemeinde anfängt, einander zu beißen und zu fressen und aufzuzehren. Das ist das, was er hier sagt. Also beißen und fressen, das ist eine sehr bildhafte Sprache. Ich gehe davon aus, dass er es im übertragenen Sinn anwendet hier. Aber in der Vorbereitung fand ich es doch hilfreich, ist mal wörtlich auch zu nehmen. Also beißen und fressen, das erinnert erstmal an die Tierwelt, an Hunger, an Kampf, auch an Konkurrenz, an Futterneid und an Überlebenskampf. Ja? Und Paulus benutzt diese Worte im übertragenen Sinn. Das ist also eine Fressmetapher. Und sie bleibt aber trotzdem extrem. Ich habe mich gefragt, wann würde ich einen anderen Menschen beißen? Und ich würde einen anderen Menschen beißen, vielleicht wenn ich in einem... Ich habe schon mal einen anderen Menschen gebissen, das kann ich kurz an der Stelle sagen. Aber das war ein Spiel. Ja, also ich war ein Kind und ich habe mit meinem Opa so gespielt und ich habe ihm so ein bisschen die Nase gebissen. Also das hat aber dann geblutet, aber es war nichts Komisches so. Aber wann würde man wirklich einen Menschen so ernsthaft beißen? Man würde eigentlich einen Menschen beißen in einer Art Kampf. Also wenn ich irgendwie in einem Kampf wäre, wenn ich angegriffen werde und kann mir nicht mehr anders helfen, als zu beißen. Oder wenn ich jemanden angreifen würde, das wäre vielleicht nicht mein erster Weg des Angriffes zu beißen. Ich würde erst schlagen und reden vielleicht, aber dann würde ich vielleicht in der Wut schon mal zubeißen oder so. Okay. Aber wann würde ich einen Menschen fressen? Also es gibt ja, also in einer extremen Hungersituation, es gab ja mal diesen Fall, ich glaube, das ist in den 70er Jahren geschehen, als dieses Rugby-Team mit dem Flugzeug da über so Bergen abgestürzt waren, es die Alpen, ich weiß nicht mehr genau. Und die waren sehr lange voller Hunger und die haben dann irgendwann angefangen, von ja, ihren Teamkollegen, die bei dem Absturz eben umgekommen waren, eben auch von ihnen zu essen. Also die haben die, glaube ich, nicht ganz aufgegessen, aber in der extremen Hungersituation könnte das vielleicht kommen, dass man anfängt, einen anderen Menschen zumindest anzuessen. Aber ihn ganz aufzufressen, also einen ganzen Menschen aufzufressen mit Haut und Haar und mit Knochen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man dazu kommen sollte. Und doch ist es auch das hier ein Bild, das Paulus benutzt für die Situation der Gemeinde. Passt auf, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich habe ein Zitat über Kannibalismus von Wikipedia mit der Überschrift Tradition, Ritual und Religion. Zitat: Der rituelle Verzehr von Menschenfleisch, teilweise als Menschenopfer, wurde von verschiedenen Kulturen ausgeübt. Dabei waren es vor allem die Körper oder Körperteile besiegter Feinde, welche verzehrt wurden, um deren Kräfte zu erlangen. Ja. Also ein religiöser Kannibalismus wurde in der Vergangenheit tatsächlich ausgeführt, wenn man Feinde besiegt hat und um die Kraft dieser Menschen zu erlangen. Was natürlich Quatsch ist, aber das war eben die Haltung. Ja? Und ich möchte deswegen jetzt hier für die Predigt den Begriff prägen, den Begriff des geistlichen Kannibalismus. Also im übertragenen Sinn. Ich glaube, Paulus warnt hier die Galater vor geistlichem Kannibalismus. Ja, also die Gefahr, dass wenn wir uns von Christus entfernen, ihn sogar als Vorwand für unseren sündigen Lebensstil nehmen, dass dann eine Gefahr in der Gemeinde auftritt. Das ist eine Gefahr, weil wir auch davor gewarnt werden. Und das ist die Gefahr des geistlichen Kannibalismus. Dass wir einen Hunger haben oder dazu kommen können, einen Machthunger zum Beispiel zu haben, einen Sündenhunger, eine Fleischeslust, die wir auf Kosten unserer Gemeindegeschwister dann ausleben. Also, dass wir unsere Glaubensgeschwister aussaugen, sie verzehren, etwas von ihnen wegnehmen, ja, sie vielleicht sogar selber wegnehmen, um uns selber zu bereichern, um ihre Kraft zu haben, um unsere Energie zu erhöhen, letztlich um unsere Selbstsucht auszuleben. Ja. Es ist also möglich, wenn Menschen zusammenkommen, dass sie in einer Art geistlichen Kannibalismus leben, einander geistlich missbrauchen, den anderen als Mittel zum Zweck benutzen für meine eigenen sündigen Ziele. Das ist möglich. Und das kann eben geschehen, wenn man sich von Christus und von der Freiheit in Christus entfernt und sie zum Vorwand für das Fleisch nimmt. Also ein klassisches Beispiel wäre jetzt mal zum Beispiel eben der Missbrauch der Ältestenschaft einer Gemeinde. Also ich könnte mehrere nehmen, ich nehme das jetzt nicht mal, wenn es, glaube ich, da ganz deutlich wird. Also jetzt jemand, der die Freiheit in Christus als Vorwand für das Fleisch nimmt, wird vielleicht dann sagen, ich möchte selber jemand sein, ich möchte Macht haben, möchte Kontrolle haben über andere Menschen, weil mich das irgendwie gut macht, weil ich das irgendwie toll finde. Und der würde dann zum Beispiel natürlich sich bemühen, eine Position in der Gemeinde zu erlangen, wo er Macht hat über andere. Und diese Macht dann auch in einer Form missbraucht und somit andere Leute auch dann auszehrt. Ich glaube, man spricht da auch von geistlichem Missbrauch. Ja. Oder zum Beispiel, wenn man sowas sieht, ich habe das mal gehört von der Gemeinde, da sollten zwei Älteste berufen werden. Und es gab mehrere, naja, was heißt, es gab eigentlich zwei Kandidaten, die dafür berufen wurden. Da gab es aber zwei andere Männer, die in der Gemeinde waren und die hatten in der Gesellschaft einen höheren Status als diese beiden Männer, die berufen wurden. Und die sind dann ausgetreten, weil sie das unerhört fanden, dass andere Männer die eigentlich weniger darstellen, als sie selbst Ältesten der Gemeinde werden sollten. Und ich glaube, das wäre vielleicht so ein Hinweis darauf gewesen, dass es gut war, dass diese Männer nicht Älteste geworden sind, wenn sie deswegen die Gemeinde verlassen, weil sie keine Ältesten werden, sondern andere. Wenn die Ältesten ja, die es gab, entscheiden, dass die denken, die anderen werden geeigneter. Ja. Kommen weiter jetzt. Das wäre die falsche Anwendung, dass man die Freiheit zum Vorwand für das Fleisch nimmt und dass das dazu führt, dass dann die sündige Natur, die wir ja kreuzigen sollen, sich im christlichen Gewand in der Gemeinde ausbreitet und dass man dann anfängt, einander zu beißen. Ja, dass man den anderen, erinnere ich mal kurz nochmal an das Wikipedia-Zitat, besiegte Feinde wurden verzehrt. Also dass wir in der Gemeinde einander nicht mehr als Geschwister in Christus begegnen, sondern als Feinde. Dass man irgendwie den Eindruck hat, da ist ein Feind vor mir, den muss ich irgendwie besiegen, ich muss mich irgendwie über ihn stellen, besser sein, ich muss ihn irgendwie beenden. Ja, und das ist sehr, sehr grausig, wenn man sich das vorstellt. Deswegen nochmal die Metapher, der Begriff des geistlichen Kannibalismus. Als Gefahr, wenn man die Freiheit in Christus missbraucht. Aber es gibt nicht nur die falsche Anwendung, sondern Paulus erklärt uns hier auch die richtige Anwendung. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Richtige Anwendung, Vers 13c und Vers 14. Ich lese den letzten Teil von Vers 13. Sondern dient einander durch die Liebe. Sondern dient einander durch die Liebe. Das ist also der Aufruf, nimmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander für die Liebe. Also hier die Kernbegriffe Dienst und Nächstenliebe. Dienen in der Gemeinde und nicht fressen in der Gemeinde. Das ist angesagt für Christen. Ja, und dazu brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit, um einander kennenzulernen, um überhaupt zu überlegen, wo kann ich dem anderen überhaupt helfen, wie kann ich dem anderen dienen. Das heißt, ich muss meine Geschwister kennenlernen. Ja? Und eine Sache, die man immer machen kann, auch wenn ich die Person nicht gut kenne oder ihre Not nicht kenne, ist zu beten. Weil wir alle brauchen Gebet. Also wenn ich meinen Nächsten liebe, kann ich immer schon mal für ihn, für sie beten. Ja? Und wir brauchen auch, um einander zu dienen, einander zu lieben, brauchen wir auch Raum. Wir brauchen Raum in der Gemeinde, um einander dienen zu können. Das hängt auch mit der Zeit zusammen. Ja? Ja, also wir haben jetzt hier viel Raum, doppelt so viel wie vorher, aber wir haben nicht den Raum zum Dienen erhöht, den haben wir nicht verdoppelt. Also wir brauchen Zeit und Raum, um einander zu dienen. Da ist es eben ganz wichtig, dass wir einander kennenlernen, weil ich glaube, auch die Bereitschaft, sich dienen zu lassen von jemandem, hängt auch damit zusammen, dass man der Person vertraut. Ja. Ich dachte mir vielleicht, also mir ist das aufgefallen, dass ich manche von euch eigentlich gar nicht gut kenne. Ja, manche kenne ich richtig gut, manche kenne ich so ein bisschen, andere kenne ich eigentlich sehr wenig. Und wir haben Räume in der Gemeinde, wo diese Begegnungen stattfinden. Natürlich, wir treffen uns regelmäßig. Es gibt eine Gemeindefreizeit, wir machen das gemeinsame Mittagessen. Das sind Räume der Begegnung, aus denen Nächstenliebe und gegenseitiger Dienst wachsen können. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, weil ich sehe das bei mir selbst auch. Ich neige auch dazu, doch dann immer wieder, wenn der Raum da ist, mich zu den Leuten zu bewegen, die ich eh schon kenne, sprich zum Jochen zu gehen. Ja? Also, und es wäre vielleicht mal gut, wenn ich auch mal nochmal auf jemanden zugehe, den ich noch nicht so gut kenne. Es war auf der Gemeindefreizeit der Fall, uns unterhalten und da haben wir festgestellt, Mensch, wir haben uns ja eigentlich noch nie so lang unterhalten. Das war auch eigentlich gut. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir sowas öfter hätten. Also vielleicht sollten wir mal einfach mal keine Ahnung, mal eine Bibelstunde dazu benutzen, dass wir einfach mal Pärchen machen mit zwei Leuten, die sich noch nicht so gut kennen. Also nicht Lars und Jochen und nicht Eva und Nathalie und nicht die Eheleute, sondern mal zwei andere Leute, die sich nicht so gut kennen und vielleicht einfach mal so einen Spaziergang dann machen und die Leute einfach mal eine Stunde lang rausschicken zum Spazierengehen. Ich möchte einfach nur mal einen praktischen Tipp geben, weil es geht mir um diesen Gedanken. Wir sind dazu aufgerufen, einander zu lieben und wir müssen, glaube ich, erstmal eine Vertrauensbasis zueinander auch schaffen, um diese Wege auch wirklich zu gehen. Dass es nicht so auf so einer oberflächlichen Ebene so verpufft. Um das auch zusammenzufassen, schreibt der Prediger Ryken, nun, da mich Christus von Sünde und Tod befreit hat, bin ich nicht länger dem selbstsüchtigen Verlangen versklavt, sondern befreit zu dienen. Also eben, dass ich meine Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch mache, sondern die richtige Anwendung ist der Dienst am Nächsten. Dass ich nicht mehr zuallererst frage, was brauche ich, sondern dass ich anfange immer mehr zu fragen, was braucht mein Bruder, was braucht meine Schwester. Dass der unbekannte Bruder in Christus, die unbekannte Schwester in Christus jemand wird, den ich kennenlerne und der oder die mich kennenlernt und dass wir erkennen, wo wir einander und wie wir einander überhaupt dienen können. Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es mag vielleicht verblüffen, dass Paulus jetzt anfängt, von dem Gesetz zu sprechen, weil er ja häufig im Galaterbrief sagt: Nein, lasst euch nicht mehr beschneiden, geht nicht mehr zurück unter das Gesetz. Und jetzt auf einmal das Gesetz kommt und sogar, dass wir es erfüllen, indem wir einander lieben. Und es ist aber nur auf den ersten Blick seltsam, weil wir hatten ja gesagt, es gibt zwei Kategorien im christlichen Leben. Es gibt den Bereich und die Kategorie der Rechtfertigung und die Kategorie der Heiligung. Im Bereich der Rechtfertigung, wie wir errettet werden, gilt Christus allein durch Glauben allein. Es ist allein Christus, der uns errettet und unsere Werke überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und jeder, der etwas anderes lehrt, ist ein Irrlehrer. So. Und das war eben das Problem mit den galatischen Irrlehrern, dass sie eben gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, um errettet zu werden. Und das ist falsch. Das ist der Bereich der Rechtfertigung. Im Bereich der Heiligung aber ist das Gesetz Gottes sehr wichtig. Wir hatten das auch schon mal in der Vergangenheit gesagt, Römer 7, das Gesetz ist geistlich und gut. Also das Gesetz hat einen Platz im Leben des Christen. Es geht darum, dass es den richtigen Platz hat, dass wir es nicht im Bereich der Rechtfertigung haben. Aber im Bereich der Heiligung, wie wir christusähnlicher leben, wie wir ein Leben dann als begnadigte Sünder leben, das Gott gefällt, da ist das Gesetz sehr wichtig als Orientierung. Wir sind frei vom Gesetz, ja, frei von der Verdammnis und frei von dem Drang, uns selbst erlösen zu müssen, was wir nicht können. Da ist die Freiheit da. Aber dann, wenn wir befreit sind, werden wir paradoxerweise dann dazu befreit, das Gesetz wirklich zu halten. Wir sind frei vom Gesetz, um dann in Gottesliebe und Nächstenliebe zu leben. Und das sind ja die Dinge, die dem Gesetz inhaltlich entsprechen. Also es ging beim Gesetz Gottes schon immer um die Liebe, um Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Das sagt Jesus, das sagt Paulus und das sagt auch Moses. Das war schon immer so. Also der Inhalt des Gesetzes, die Liebe, hat sich nicht verändert. Aber die Dynamik oder die Art und Weise, wie wir zu dieser Liebe kommen, die hat sich verändert. Nämlich, dass wir aus der Rechtfertigung heraus nun das Gesetz halten. Ja, und das ist genau der Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung, dass wir nicht das Gesetz halten, um errettet zu werden, sondern dass wir als begnadigte Sünder, als Gerechtfertigte aus der Rechtfertigung heraus danach trachten, Gottes Gebote zu halten und unseren Nächsten zu lieben. Ich sage es nochmal, der Inhalt des Gesetzes ist eigentlich der gleiche. Aber wir bekommen einen neuen Zugang durch die Rechtfertigung aus Glauben allein, bekommen wir einen neuen Zugang, durch den wir den eigentlichen Kern des Gesetzes erfüllen. Und das ist die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Weiter, ein paar Verse weiter, in Galater 6, Vers 2, spricht Paulus von dem Gesetz Christi, das Gesetz Christi. Jakobus in Jakobus 1, 25 spricht von dem Gesetz der Freiheit. Also der Begriff Gesetz ist nicht abgetan im Neuen Testament. Ja, wir sind nicht gesetzlos als Christen. Aber es ist eben ganz wichtig, und das erklären wir hier immer wieder auch, dass man eben versteht, was ist die Funktion des Gesetzes, was kommt zuerst, wie ist das Verhältnis zur Rechtfertigung, zur Heiligung, dass wir eben das sauber trennen und dann sogar sehen, dass der Christ derjenige ist, der eben aus der Rechtfertigung heraus, der ist, der dazu befreit ist, den eigentlichen Kern des Gesetzes, nämlich die Liebe, erfüllbar zu machen in seinem Leben. Weil eben, und das geht anders auch gar nicht, weil wenn wir dann eben nicht in Christus sind, benutzen wir, und das hatte ich glaube ich beim letzten Mal gesagt, benutzen wir unsere Mitmenschen ja immer für unsere eigenen selbstsüchtigen Zwecke. Und dann ist ja die Nächstenliebe, die ich meinem Nächsten begegne, die ich meinem Nächsten begegne, ja nur eine Eigenliebe, weil ich ihn als Mittel zum Zweck missbrauche, um selber in den Himmel zu kommen. Anders ist es, wenn Christus alles für mich getan hat, dann bin ich frei und muss nicht mehr meine eigenen Selbsterlösungsprojekte verfolgen, sondern darf in Freiheit fragen, was braucht mein Nächster, wie kann ich dienen. Also es gibt keine Auflösung des Gesetzes, sondern einen veränderten Zugang zum Gesetz für den Christen, der die eigentliche Intention des Gesetzes, nämlich Nächstenliebe, erfüllbar macht. Jesus Christus spricht, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Vielleicht ist euch aufgefallen, Paulus zitiert, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es fällt auf, dass etwas fehlt, weil Paulus bezieht sich nicht auf Gott an der Stelle. Matthäus 22 spricht der Herr Jesus. Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Leben. Und das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten, an diesen beiden Geboten. Warum hat denn der Paulus den ersten Teil weggelassen? Ich habe eine Vermutung. Ich vermute, dass er den Teil der Gottesliebe weggelassen hat, weil Christus Gott vollkommen geliebt hat an unserer Stelle. Ja? Und dass die Liebesleistung Christi uns ja im Glauben zugerechnet wird. Also Gott braucht unsere Liebe nicht. Er braucht sie wirklich nicht. Und er braucht auch unsere guten Werke nicht. Aber unsere Mitmenschen brauchen unsere Liebe sehr wohl und unsere guten Werke auch. Ja? Also gerade, ich glaube, Paulus hat hier in der Form, in dem er eigentlich dieses Doppelgebot der Liebe an dieser Stelle zumindest aufbricht von der Erwähnung her, macht er uns damit deutlich, liebe Galater und liebe Gießener, ihr seid errettet durch Christus. Ihr müsst euch nicht mehr vor Gott annehmbar machen, indem ihr ihm eure Liebeswerke bringt, sondern liebt eure Nächsten. Und die Gottesliebe, zu der wir ja auch aufgerufen sind, die findet auch ihren stärksten Ausdruck in der Nächstenliebe. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute gehört haben. Wir sind zur Freiheit berufen. Das ist die Freiheit, die aus Rechtfertigung, durch Rechtfertigung aus Glauben allein kommt. Und das ist so. Das ist Punkt, also Punkt, Ende, keine Werke dazu. Wir sind berufen in der Freiheit. Und es ist ein Ruf, der von außerhalb an uns herangeht. Und wir können diese Freiheit aber missbrauchen, indem wir sagen, als Vorwand für unser Fleisch nehmen, indem wir sagen, gut, mir ist eh vergeben, die Sünde ist nicht so schlimm. Oder jeder, der meinen Lebensstil kritisiert, ist einfach gesetzlich und deswegen tue ich das ab. Und wenn wir diesen Weg gehen, dem wir die Freiheit als Vorwand für das Fleisch nehmen, dann kann das dazu führen, dass wir in der Gemeinde ein einen geistlichen Kannibalismus bekommen, wo wir anfangen, einander aufzufressen, versuchen, einen anderen niederzuhalten und selber zu bereichern an unsere Mitmenschen, weil wir eben die Liebe füreinander nicht haben. Weil wir nur Liebe füreinander haben können, wenn wir uns immer wieder auf Christus und das Evangelium besinnen und darin gegründet sind. Dass es eben dann auch die richtige Anwendung wäre, aus dieser Freiheit heraus, sagen, Christus hat alles für mich getan, ich muss nichts mehr tun, ich bin frei, meinem Nächsten zu dienen und zu lieben, aber dafür muss ich ihn auch kennen und muss Zeit mit ihm verbringen und muss sehen, wo überhaupt die Not und die Aufgabe liegt. Also, ein Ruf Gottes, der außerhalb von uns selbst ist. Amen.